Also, wo waren wir? Wo waren wir stehen geblieben? Beziehungsweise, was haben wir angefangen? Einfach gestern Abend habe ich versucht, euch abzuholen in die ganze Thematik der Seligpreisungen und erstmal den ersten Kreis zu drehen, das Ganze vom Kontext der Bibel, sich dem zu nähern und eine Grundausrichtung zu bekommen, um was es grundsätzlich um den Seligpreisungen geht. Wenn die Bibel von Seligkeit spricht, wenn sie die Seligkeit der Menschen anspricht. Um was geht es da? Paulus, finde ich, hat das im Römerbrief Kapitel 4 am besten auf den Punkt gebracht, kurz und prägnant, und hat gesagt, dass Gott den Menschen die Sünde nicht anrechnet, dass es aus Glauben ist und nicht aus Werken. Das ist die Glückseligkeit der Menschen. Also das letztendlich ist der Inhalt der Seligpreisung. Glücklich ist der, wer die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben bekommt und nicht aus Werken. Der ist wirklich zu beneiden. Und das, finde ich, bringt es am besten auf den Punkt. Das haben wir im Römerbrief Kapitel 4 gelesen. So durch das Alte Testament durch, in diesen Dreiteilungen, dann ins Neue Testament, ein paar Bibelstellen wollte ich euch zeigen, um euch das aufzuzeigen. Jetzt machen wir den zweiten Kreis. Wir drehen den zweiten Kreis, und zwar vom AT und NT allgemein kommen wir zum Matthäus-Evangelium. Da finden wir die Seligpreisung. Wir haben das gestern gelesen in Matthäus Kapitel 5. Und da könnt ihr schon mit aufschlagen. Von da aus machen wir unser Studium wieder weiter. So, wir sind heute nicht nur, aber wieder ein Stück weit jetzt im Matthäus-Evangelium. Natürlich, da werden wir ein paar andere Bibelstellen wieder nachschlagen müssen. Aber Kapitel 5 bis 7, in diesem Zusammenhang finden wir die Seligpreisung, das heißt in der sogenannten Bergpredigt, und die steht wiederum im Matthäus-Evangelium. Also, wieder Bibelstudium, Gehirn wieder einschalten, mitarbeiten. Für diejenigen, die schon einiges über das Matthäus-Evangelium wissen, wo auch immer ihr es gelernt habt, ihr dürft gleich euch beteiligen, ich werde Fragen stellen, ihr dürft es gern laut sagen und die anderen an eurem Wissen teilhaben, wenn ich nichts höre, und sage ich es halt selbst. Und dass wir jetzt kurz uns anschauen, die Seligpreisung im Kontext des Matthäus-Evangeliums. Die Lili hat doch ein paar Rechtschreibfehler gefunden, aber jetzt müsste das eine verbesserte Version sein. So, ich hoffe, dass das jetzt alles gut ist. Also das Erste, was wir machen, wir gucken jetzt uns erstmal mal ganz grob die Ausrichtung vom Aufbau des Matthäus-Evangeliums. Eine Sache, die ich ziemlich früh schon lernen durfte und war für mich eine herrliche Erkenntnis, dass auch Matthäus-Evangelium eine herrliche Logik hat, eine geistliche Logik in der Art und Weise, wie es aufgebaut wird. Aber zuerst mal, um was geht es im Matthäus-Evangelium? Was ist die Hauptbotschaft? Wir sind ja seit einigen Jahren in einem Evangelium mittendrin, im Markus-Evangelium, und von daher sage ich so, wir haben ein gutes Gespür, um was es in den Evangelien geht. Es geht um Jesus Christus, dass die vier Evangelien aber verschiedene Schwerpunkte legen, ist auch nicht neu für euch. Und welchen Schwerpunkt legt das Matthäus-Evangelium? Es geht um den verheißenen Messias. Konkreter noch, was verbirgt sich hinter dem Begriff Messias? Lukas hat schon eine Antwort gegeben, ist dafür jemand anders. Was ist die Theologie hinter dem Begriff Messias, Christus? König. In erster Linie der Gesalbte. Und mit diesem Begriff, das ist Christus, der Messias ist der Gesalbte. Und die Salbung ist die Salbung zu einem Königtum. So wie Samuel David salbte zum Königtum. Er wurde zum König gesalbt. Das steckt dahinter. Dass aber dieser Gesalbte, der König, nämlich der Retter ist, der das Volk retten wird von den Feinden, der das Volk retten wird und der ihre Schuld wegnehmen wird und sie leiten wird und führen wird, all diese Bilder. Aber das Bild des Christus ist erstmal ein Bild eines Königs. Das Bild des Gesalbten ist ein Bild des Königs. Diese Thematik und diesen Schwerpunkt legt das Matthäus-Evangelium. Während das Markus-Evangelium welchen Schwerpunkt legt? Das müsstet ihr wissen. Sohn Gottes, ganz genau. Es ist der Sohn Gottes, die Beweisführung, er ist der Sohn Gottes. Im Matthäus-Evangelium heißt nicht, Jesus ist nicht Sohn Gottes, sondern aber der Fokus ist auf seine Königsherrschaft. Und somit ist das ganze Matthäus-Evangelium so aufgebaut, uns wird die Königsherrschaft des Messias vorgestellt. Darum ist die Parallelität zu Psalmen so groß. Weil die Psalmen in gewisser Weise genau das Gleiche tun, die sagen, Wir stellen das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes auf und wie sie aufgerichtet wird, nämlich durch den König. Und dieser König ist der Sohn Gottes, habe ich euch gestern versucht aufzuzeigen und euch daran zu erinnern. Und so ist es auch inhaltlich wichtig für uns zu verstehen, auch die Seligpreisung. Und dann hier geht es um die Königsherrschaft des wahren Königs sozusagen. Ist Jesus als der König und um sein Reich. Das heißt, da, wo er seine Herrschaft ausübt, da, wo er seine Herrschaft durchsetzt, da, wo die seine Herrschaft angenommen wird, akzeptiert wird, da, wo man ihm folgt und ihn als König annimmt und anbetet, den Jubelruf kennt. So, das ist ganz stark das Thema vom Matthäus-Evangelium. Jesus Christus als der König und eben sein Reich. Und die Seligpreisungen haben eine Funktion innerhalb dieser Lehre von seinem Reich. Also das Erste, das müsste hier kommen, ja. Das Himmelreich und der König, das steht im Fokus im Matthäus-Evangelium. Im Matthäus-Evangelium ist es nicht das Königreich, wird es bezeichnet, sondern das Reich Gottes, sondern das Himmelreich. Hat jemand eine Idee, warum im Matthäus-Evangelium Himmelreich steht und nicht Gottesreich? Wer hat jemand schon mal das gehört? Im Markus heißt immer Königreich oder das Reich Gottes und diese Bezeichnungen. Aber im Matthäus-Evangelium findet ihr nicht Gottesreich zum Beispiel, das Königreich, sondern da steht das Reich Himmelreich, das Reich der Himmel. An wen ist das im Matthäus-Evangelium geschrieben? In erster Linie, wer waren die Erstadressaten? Die Juden. Beim Markus-Evangelium? Die Heiden. Womit taten sich die Juden sehr schwer? Was wagten sie nicht auszusprechen? In Gottes Namen. Weil man stand in Gefahr, es ihn falsch auszusprechen. Sogar bis in die Vokalisierung hat man da Angst gehabt, dass man falsch ihn ausspricht. Und von daher hat man verschiedene Arten und Weise es vermieden, Gottes Namen auszusprechen. Und darum hat man auch nicht vom Gottesreich gesprochen, sondern vom Himmelreich gesprochen. Und damit meinte man, das ist Gottesreich. Aber das ist, um einfach hier auch da den Namen Gottes nicht fälschlicherweise oder unnötig zu gebrauchen. Von daher im Matthäus-Evangelium steht überall Himmelreich, weil es in erster Linie an die Juden geschrieben ist. Das waren die Erstadressaten. Das sieht man dadurch, dass wir im Matthäus-Evangelium zum Beispiel keine Übersetzung der hebräischen Namen, Orte oder Begebenheiten hatten. Während Markus und Lukas immer wieder sagt, das heißt, das bedeutet, finden wir immer wieder, wenn es heißt Golgatha, das heißt Schädelstätte zum Beispiel, weil die Heiden diesen Bezüge überhaupt nicht hatten, die Feste nicht im Hinterkopf hatten, die Juden schon. Und von daher, Matthäus setzt das voraus, dass sie das alles wissen. Das sind so Dinge, denen man merken kann, wer die Erstadressaten waren. Aber das halten wir erstmal fest. Es geht um das Himmelreich, es geht um das und um den König, der in diesem Himmelreich herrscht. Wichtig für uns, behaltet das bitte ein bisschen im Hinterkopf. Das andere, das nächste, dieser König wird in ähnlicher Weise wie der Sohn Gottes im Markus-Evangelium durch Taten und durch das, was er gesagt hat und das, was er getan hatte, bestätigt. In gleicher Weise macht das Matthäus auch. Und es geht darum, dass er aber als der König bestätigt wird. Das heißt, Matthäus sucht die Ereignisse, sucht die Wunder, sucht die Dinge, die Jesus getan hat, um ihn als König vorzustellen. Jedes Evangelium hat eine eigene Weihnachtsgeschichte. In keinen vier Evangelien ist die Weihnachtsgeschichte gleich. Warum ist sie nicht gleich? Weil jeder einen anderen Fokus legt. Worauf legt Matthäus Evangelium das Fokus in der Weihnachtsgeschichte? Wir nutzen die Gelegenheit und bereiten uns darauf vor. Der Stammbaum beginnt. Wir verstehen, warum es mit dem Stammbaum es losgeht. Das ist die Verknüpfung ins Alte Testament für die Juden, damit sie wissen, die wissen ganz genau eigentlich, wer ist der König? Woher kommt der König? Okay, Matthäus Kapitel 22. Vers 41. Matthäus 22, 41. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus? Merkt ihr, das ist jetzt, was haltet ihr von dem Gesalbten? Die Frage ist, wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, zu Davids. Es ist absolut klar, wer Jesus oder wer der Messias, der Gesalbte ist. Für sie ist klar, es ist ein Sohn Davids. Dann sagt Jesus zu ihnen, er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn im Geist Herr, indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm eine Antwort darauf geben, also eine Antworten, noch wagte jemand von dem Tag ihn weiter zu befragen. Diese Frage geht nach, wer ist der Christus? Und gegen Ende des Matthäus-Evangeliums fragt ihr es noch, habt ihr verstanden, wer er ist? Ja klar, Sohn Davids, aus der Nachkommenschaft Davids, darum diese Linie, die ihr am Anfang gebracht habt. Und ihr sagt, ja, was bedeutet der Sohn Davids? Wer ist er wirklich? Ja, das Nachkommen Davids. Und auf den warten sie. Und Jesus dann stellt Jesus eine entscheidende Frage. Aber wenn der David ihn Herr nennt, wie kann er sein Sohn sein? Und da haben sie keine Antwort. Was fehlt ihnen? Welches Verständnis fehlt ihnen? Psalm 2. Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Ich habe meinen König eingeweiht auf Zion, eingesetzt auf Zion, und du bist mein Sohn. Das begriffen sie nicht. Dass Jesus nicht der Sohn Davids ist, sondern der Sohn Gottes ist. Dass zwei Abstammungslinien es gibt, eine himmlische und eine irdische. Das konnten sie nicht einordnen, das haben sie überhaupt nicht verstehen. Wer ist der wahre König? Und die erwarteten einen buchstäblichen Nachkommen Davids, der dann irgendwo mal auf dem Thron sitzt, und die begriffen nicht, wer wirklich ist. Also das ist die ganze Thematik. Matthäus bringt, wie gesagt, ein Ereignis nach dem anderen, um diese Taten Jesu oder das, was passiert ist, als König zu belegen. Was ist charakteristisch für die Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium? Die Weisen aus dem Morgenland. Und was fragen sie? Schön, das klingt nach einem Chor schon. Wo ist der neugeborene König der Juden? Die ganze Thematik ist, es geht um den König. Wo ist jetzt der König? Alle erschrecken. Aber das ist die Thematik. Jesus wird als König vorgestellt. Das nächste ist, es wird nicht nur seine Taten als Königstaten vorgestellt, was der König tut, sondern er wird uns auch vorgestellt als der König, der lehrt, und zwar seine Tora. Was ich damit meine ist, dieser König hat eine Lehre und er bringt eine Lehre und er sagt, was sind die Voraussetzungen für das Reich, wie kommt man in das Reich hinein? Wer hat Anteile an diesem Reich? Was sind die Merkmale dieses Reiches? Jesus brachte ein Gesetz des Reiches. Und es gibt zwei Dinge also im Fokus. Das eine sind die Taten des Königs und das andere ist die Tora des Königs. Warum die Tora, sage ich euch gleich. Es hat was mit fünf Teilen zu tun, so wie bei fünf Büchern Mose. Aber hier geht es um seine Lehre. Taten und Lehre stehen im Fokus. Und diese Lehre wird in dem Matthäus-Evangelium an fünf Stellen entfaltet. Und das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, das von den Redeblöcken im Matthäus-Evangelium, richtig? Wer hat es schon mal gehört? So ein paar. Wer noch nicht, der hört es jetzt zum ersten Mal. Aber umso schöner ist es, wenn man es zum ersten Mal hört. Also es gibt, das Matthäus-Evangelium ist in gewisser Weise um fünf Lehrblöcke von Jesus aufgebaut. Und es gibt im Matthäus-Evangelium so fünf Einheiten, in denen der König lehrt. Die werden ganz besonders hervorgehoben, diese Lehrblöcke. Und es gibt eben fünf. Und weil wir diesen hebräischen Hintergrund haben, an die Juden haben, und das, was die Juden definitiv hatten, auf was sie bauten, war auf die Tora. Und diese Tora hat fünf Bücher Mose. Und Matthäus stellt sozusagen gegenüber dieser Tora Moses, stellte jetzt fünf Lehrblöcke, fünf Bücher Jesu gegenüber. Und was er damit sagen will, der Jesus ist der wahre Lehrer der wahren Tora. Er ist der wahre Ausleger des Gesetzes. Er bringt die eigentliche Lehre, er bringt die eigentliche Auslegung. Er bringt sein Gesetz für sein Reich. Mose hat dem Volk ein Gesetz gegeben. Wer weiß warum? Wozu war das Gesetz da? Ja. Das sitzt und das verstehen wir. Das verstanden sie aber nicht, gell? Wie sage ich das? Was sollte das Gesetz bei dem Volk bewirken, außer dass sie ihre Unfähigkeit erkennen, außer dass sie auf Christus hinführen sollten? Wozu gab Gott dem Volk das Gesetz?
Sein Maßstab.
Sein Maßstab. Für was? So, es gibt Gott, es gibt sein Volk und er sagt, wenn ihr zu mir kommt und in meinem Reich leben wollt, mit mir gehen wollt, mit mir leben wollt, ich bin euer Gott, ich bin euer König, ihr seid mein Volk. Sie haben ja Gott irgendwo verworfen und gesagt, wir brauchen einen anderen König. So, Gott sagt, okay, das ist mein Plan, das ist mein Maßstab für mein Reich sozusagen. Und das, so kommt man hinein, so bleibt man drin, so empfängt man Segen oder kein Segen. Und das ist, da gab es 5 Bücher Mose, die als diese Grundlage für das Leben des Volkes Gottes vor Gott und mit den Menschen definierten. Wie lebt man vor Gott und wie lebt man mit den Mitmenschen? Das gab es in der Tora. Und die Zusammenfassung des Gesetzes sind die 10 Gebote. So, wann sie bekamen, warum und so. Wir werden das gleich die Parallelen sehen. Aber hier geht es darum. Und Matthäus stellt sozusagen dem gegenüber jetzt das Gesetz Christi. Und was glaubt ihr, um was es da geht? Genau das Gleiche. Ein Zuchtmeister auf Christus, erstens. Zweitens, um einen Maßstab, eine Definition eines Lebens mit Christus und untereinander. Und in diesem Zusammenhang haben wir die Seligpreisungen. Und das ist seine Lehre. Und es gibt 5 Lehrblöcke. Die Seligpreisungen sind der Start oder ist der Beginn von dem ersten Lehrblock von diesen 5. Und es gibt 5 Lehrblöcke und der erste Teil dieser Tora Jesu, Lehre über das Reich der Himmel. Es gibt wirklich 5 Lehrblöcke und die lehren jetzt, was sind die Prinzipien, die Gesetzesmäßigkeiten, die Wahrheiten über das Reich der Himmel. 5 Teile gibt es im Matthäus-Evangelium. Und wenn man sagt, Jesus ist mein König, dann ist es gut, wenn man weiß, was dieser König sagt, was sind die Maßstäbe für dieses Reich. Und da sind wir in diesen Redeblöcken. Ich habe eine Folie euch mitgebracht, die habe ich vor vielen Jahren erstellt. Und die ist ziemlich klein. Ich weiß nicht, ob ihr von da hinten überhaupt sehen werdet. Aber das ist ganz grob die Gliederung vom Matthäus-Evangelium. Ich erkläre es euch ganz kurz. Und das sind die 5 Redeblöcke. Seht ihr diese Torah-Rollen da? Ich habe es bewusst als Rollen mal gemacht. Im Wesentlichen stehen sie im Mittelpunkt. Stehen sie im Zentrum von Matthäus-Evangelium. Es gibt 5 Redeblöcke. Und zwischen diesen Redeblöcken haben wir diese Taten Jesu. Also es kommt ein Teil der Beschreibung, was der Messias ist. Und dann kommt ein Redeblock, was der Messias sagt. Dann kommt wieder eine Beschreibung, was der Messias ist. Und dann kommt wieder eine Beschreibung, was der Messias sagt. Und die erste Rede ist die Bergpredigt. So, das ist der Einstieg. Das ist die erste Lehre, die der Messias bringt. Das ist der erste Teil der Tora. Und ich wusste, wenn ich euch das zeige, dann habe ich eine ganze Aufmerksamkeit da vorne und ihr wollt gerade alles abmalen. Gell? Versucht mit mir gedanklich ganz kurz mitzukommen, bevor ihr ihr könnt es nachher abmalen oder ihr kriegt es von mir. Aber nur damit ihr das richtig verstehen, um was es hier geht. Also hier schaut mal. Es beginnt bei der Geburt. Wir werden da hineingenommen. Dazu sage ich auch nochmal gleich kurz was. Werden wir da hineingenommen. Und das Erste, was kommt gleich die erste Lehre. Und das ist diese berühmte Bergpredigt. Am Anfang der berühmten Bergpredigt steht unsere Seligpreisung. Warum sage ich euch, wir müssen diesen Kontext beachten und die Funktion von den Seligpreisungen im Kontext des Matthäus-Evangeliums einordnen können. Und dann kommen die ersten Machterweise des Messias, des Christus, des Königs. Dann kommt der zweite Lehrblock und das ist Kapitel 10. Ja? Um was geht es da in diesem Kapitel 10? Wer weiß es noch? Weil es ganz klein geschrieben da.
Die Jünger zu
Israel sind. Genau. Schaut mal, während wir am Anfang die Grundlage des Reiches Gottes haben, haben wir im Matthäus-Evangelium dann im zweiten Block die Ausbreitung des Reiches. Und zwar, wie wird es ausgebreitet? Die Jünger werden ausgesandt. So geht es da um die Ausbreitung des Reiches. Dann kommt der dritte Lehrblock und das Kapitel 13, berühmte Gleichnisrede. Um was geht es da? Wer hat das noch Wer weiß es ungefähr? Oder eine Idee? Matthäus 13. Kennt ihr die Gleichnisse aus Matthäus 13? Ich verrate euch was. Es geht was um Reich, das hat was mit dem Reich Gottes zu tun. Was sind so die, welche Gleichnisse kennt ihr aus Matthäus 13? Senfkorn.
Seemann.
Sauerteig. So, was könnte uns das, was könnten wir da aus dem vom Reich Gottes lernen?
Wie sich
das Reich Gottes ausbreitet. Es beginnt klein und es wächst. Es ist kostbar, man findet es, man ist bereit, alles andere aufzugeben, um das zu bekommen und so. Jesus beschreibt, wie dieses Reich sich entfaltet. Am Anfang sagt er, was ist das Wesen des Reiches, Bergpredigt. Dann sagt er, durch wen wird dieses Reich ausgebreitet? Die Jünger werden ausgesandt. Dann sagt er, wisst ihr, wie wird das Reich wachsen? Es wird nicht mit einer Bombe einschlagen, es wird ganz klein anfangen, aber es wird ausbreiten, ausbreiten. Viele werden die Kostbarkeit dieses Reiches entdecken. Nur als Beispiel. Und dann kommt wieder dazwischen Machterweise des Christus, wer er ist. Und dann Kapitel 18. Was steht da? Ich höre manche blättern, das dürft ihr machen. So, was wir als Gemeindezucht kennen, richtig? So diese berühmten Stellen, wo zwei oder drei über die eine Sache übereinkommen, da bin ich mitten unter ihnen und wir das aufs Gebetsleben oft projizieren. Aber das ist dieses wie Vergeben, Umgang mit Sünde. Um was geht es da in diesem Kapitel? Jesus sagt, wie geht man im Reich Gottes mit Sünde und mit den Sündern um? So, was sind die Merkmale oder wie verhält sich mit Sünde und Sünder im Reich Gottes und vor allem mit Vergebung dann? Das ist so wiederum, er beschreibt Kennzeichen des Reiches Gottes, seines Reiches, Kapitel 18. Wiedertaten des Christus wird bewiesen, dass er der König ist. Und dann kommt als letztes Kapitel 23 bis 25, das ist der letzte Block, beginnt mit den Wehrufen über die schriftgelehrten Pharisäer. Sie setzen sich auf den Lehrstuhl Mose, sagen, wie man es verstehen kann. Jesus sagt, hört zwar auf sie, aber tut nicht, was sie tun. Und dann spricht er über die Endzeit und über sein Kommen. Und was geht's da? Wie das Reich vollendet wird. Wann wird es vollendet werden? Wenn der König wiederkommt. Und er sagt, ich werde wiederkommen. Was sind die Begleiterscheinungen seines Kommens? So, es geht im Wesentlichen um sein Reich. Und da gibt es 5 Redeblöcke. Woher weiß man, dass es die 5 Redeblöcke gibt? Geht mal mit mir Kapitel 7. Vers 28. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Geht mal mit mir in Kapitel 10. So, ich muss ganz schnell schauen. Bitte? Das ist 11 Vers 1. Ihr ahnt schon, gell? Und es geschah, als Jesus diese Befehle an seine Jünger vollendet hatte, ging er von nun weg, um in den Städten zu lehren und zu predigen. Und so diese Formulierung, und es geschah, als Jesus, und das findet ihr nach jedem von diesen Redeblöcken, findet ihr diese Formulierung. Und es geschah, als Jesus es beendet hatte. Was? Seine Lehre. So. Und damit wird diese Eingrenzung vorgenommen. Jetzt war gerade ein Lehrblock. Jetzt, was wir noch machen müssen, wir müssen gucken, wo hat es angefangen. Und dann können wir das identifizieren und sagen, ach, jetzt haben wir eine Lehre, jetzt haben wir eine Lehre, jetzt haben wir eine Lehre. Und das kommt 5-mal im Matthäus-Evangelium vor. Also, in diesem Kontext ordnen wir das ein. Letztendlich geht es darum, dass Jesus, der Christus, der König, König ist, nämlich der Sohn Davids. Das steht im Fokus. Das Geschlechtsregister beginnt, Jesus Christus, es ist der Stammbaum von Jesus Christus, den Sohn Davids, den Sohn Abrahams. Ich habe das bestimmt schon mal gesagt, lass mich das nur kurz sagen. Die Reihenfolge ist darum wichtig, gell? Wer ist älter, Sohn Davids, David oder Abraham? Aber das Matthäus-Evangelium sagt erstmal Sohn Davids, dann Sohn Abrahams. Ihr versteht jetzt warum? Eine Priorität wird gesetzt. Um wen geht's? Was will Matthäus betonen? Nicht in erster Linie, dass Jesus Sohn Abrahams ist, das ist auch wichtig, sondern in erster Linie, dass er Sohn Davids ist. Darum setzt er David an erster Stelle. Warum? Jetzt geht es um die Königslinie. Aber warum sagt er, dass es auch um Sohn Abrahams geht? Es gibt 2 Themen im Matthäus-Evangelium, die miteinander laufen, miteinander verwoben sind. Jesus Christus ist der wahre König. Und es geht an ihn zu glauben. Und wer ist das Vorbild des Glaubens? Abraham. Wie wird man gerechtfertigt vor Gott? Allein aus Glauben, nicht aus Werken. Und darum gilt es an diesen Sohn Gottes, so zu glauben, wie Abraham es glaubte. Da diese beiden Themen werden im Matthäus-Evangelium entfaltet. Er ist der König und an ihn müssen wir glauben, nämlich so, wie der Vater Abraham es geglaubt hat. Darum erwähnt Matthäus diese beiden, für die Juden natürlich, ist Abraham und David, das waren ihre Glaubensvorfahren, ihre Helden, von daher beruft sich Jesus darauf. Das Ganze in der Spannung von Glaube und Unglaube. Und zuletzt noch eine Sache, das Matthäus-Evangelium ist das Bindeglied vom Alten und Neuen Testament. Das ist das Scharnier. Da kommen alle Linien zusammen und ab da beginnt die Erfüllung. So nimmt Matthäus-Evangelium diese Rolle ein. Okay, das bin ich sicher für viele nichts Neues für euch. Vor vielen Jahren haben wir mal Predigerschulung oder sowas in der Art gemacht und dann haben wir einen Matthäus-Text behandelt und da habe ich euch diese Dinge schön, dass noch das hängen geblieben ist. Wunderbar. Also von daher belasse ich das und dieser Kontext im Matthäus-Evangelium möchte ich hier damit abschließen. Ach, genau. Schaut mal, ich habe diese Sache sogar aufgeschrieben. Die erste Rede, Gerechtigkeit und Voraussetzung für das Reich, Kapitel 5 bis 7. Die zweite Rede, Verkündigung und der Verkündiger des Reichs, Kapitel 10. Die dritte Rede, Geheimnisse des Reichs, Wachstum, Ausbreitung und Feinde und Wert vom Reich, Kapitel 13. Vierte Rede, das Zusammenleben im Reich, Umgang mit der Sünde und mit dem Sünder. Die fünfte Rede, die Vollendung des Reichs, das zweite Kommen des Königs. So, es geht in allen diesen Reden, es geht um das Reich. Und letztendlich um den König. Guck mal, wir können uns so vorstellen, Jesus kommt und er sagt, tut Buße, denn das Reich ist nahe gekommen, richtig? Und jetzt sagt er, wisst ihr, was das Reich ist? Er definiert dieses Reich, er bestimmt dieses Reich, er setzt die Voraussetzungen von diesem Reich, er setzt die Werte dieses Reichs fest, er erklärt und sagt, was dieses Reich ist. Und wie entgegengesetzt dem war das Reich in dem Verständnis von den damaligen Juden, oder? Versteht ihr, warum ich das so wichtig halte? Wir brauchen ein biblisches Verständnis vom Reich. Warum haben sie Jesus verworfen und das Reich? Weil ihr Verständnis von dem König und von dem Reich so entgegengesetzt war. Hier im Matthäus-Evangelium haben wir so eine intensive Lehre vom Reich. Und es ist teilweise, ich habe es schon gestern gesagt, so fremd für viele Christen, dass sie diesen Teil oder das in eine Zukunft schieben, wo sie sagen, das ist später, das gilt uns nicht. So fremd ist es. Und sie können mit dem Reich nichts anfangen. Und sie haben ein anderes Verständnis. Darf ich so sagen, sie haben ein jüdisches Verständnis vom Reich. Und Jesus lehrt hier, was das Reich Gottes wirklich ist. Und von daher ist es gut, wenn wir diese Lehrblöcke kennen und wenn wir diese Lehre kennen. Jesus hat gesagt, macht sie zu Jüngern, indem sie alles lehrt und bewahrt, was ich geboten habe. Richtig? Das ist, was wir kennen müssen, was wir lernen müssen und vor allem, was wir auch bewahren sollen. Glückselig ist der, der meine Worte hört und der sie bewahrt. Hier geht es darum. Also, ein kurzer Einblick, ein kurzer Überblick über den Kontext des Matthäus-Evangeliums. So, wo befinden wir uns mit den Seligpreisungen? Hier. Versteht ihr, wir sind da beim Einstieg. Die Bergpredigt ist nicht ohne Grund am Anfang von all diesen fünf Reden und die Seligpreisungen stehen komplett am Anfang der Bergpredigt. Das ist sozusagen der Einstieg in die ganze Thematik des Reiches Gottes. Wenn wir da falsch rauskommen, wenn wir das nicht richtig verstehen, dann kommen wir überhaupt an allen Punkten schief raus. Diesen grundlegend zum Verständnis von all der Tora Jesu sozusagen. Könnt ihr mir folgen, wenn ich euch sage, dass diese Tora Mose gegenüber dem von Tora Jesu steht? Schaut mal, als Gott sich ein Volk erwählte und ein Volk herausführte, ein Volk rettete, wie hat er das gemacht? Nachdem das Volk in die Gefangenschaft ging, hat er doch einen Retter erweckt, richtig? Wer war das? Mose. Als Mose zur Welt kam, was passierte da? Kindermord, richtig? Als Jesus zur Welt kam, war... Ah, okay. Wozu wurde Mose gesandt? Um das Volk aus der Gefangenschaft rauszuführen. Wozu wurde Jesus gesandt? Uns zu retten aus unserer Gefangenschaft. So, nachdem, wohin kam das Volk und wohin kam Mose, als diese Rettung passierte? Oder woraus kam Mose raus mit dem Volk? Nee, erst zuerst? Aus Ägypten. Wo kam Jesus raus? Aus Ägypten. Als Kindermord stattfindet, flieht Josef seine Familie aus Not nach Ägypten, um da Rettung zu bekommen. Als Israel hungert und flieht Jakob mit seinem Volk nach Ägypten. Und da holt Gott sie wieder raus als Mose in der Geburt. Genau, da haben wir eine Parallele. Was passiert als erstes? Als Mose das Volk rausführt, was für ein nächstes Ereignis haben wir?
Die Feinde kommen. Die Feinde.
Genau, die Taufe auf Mose. Da gibt es eine Taufe. Und die Bibel nennt sie die Taufe des Mose. Als Jesus aus Ägypten kommt und als die Rettungsmission passiert, was tut er als erstes? Wir haben eine Taufe. Aber es ist seine Taufe. Versteht ihr? Da laufen Parallelen. Dann als nächstes. Es geht durch die Taufe und dann, wo geht Mose hin? In die Wüste. Wo geht Jesus hin? Da waren 40 Jahre, da sind es 40 Tage. Das sind alles Anspielungen, damit wir etwas begreifen. Das läuft parallel. Nach der Wüste, wo geht es dann hin? Als die aus der Wüste, durch die Wüste, wohin sind sie gegangen? Zu einem Berg. Was kommt nach der Versuchung im Matthäus-Evangelium? Die Bergpredigt. Wo geht es dahin? Zu einem Berg. Wohin? Warum ging Mose zum Berg? Was empfing er da? Das Gesetz, die Tora. Und wisst ihr, was da auf dem Berg passiert? Die Tora. Mose empfing eine Tora, um dem Volk etwas zu geben. Jetzt gibt genau in dieser Weise, Jesus ist der bessere Mose. Er ist der wahre Mose. Und er bringt die wahre Tora. Er bringt die wahre Lehre. Er baut das wahre Haus. Er rettet das wahre Volk. Er rettet auf die wahre Art und Weise von den wahren Feinden. Und er richtet das wahre Reich auf. Ein wahres Königtum. Das macht Jesus. Und das läuft parallel. Das heißt, wir haben da eine Parallelität von Mose und von Jesus. Und das Erste, wir kennen das, sind alles Schatten und Bilder auf das Wahre. Und jetzt, wie beginnt die Bergpredigt? Oder was taucht immer in der Bergpredigt auf? Was sagt Jesus? Ihr habt gehört. Wo haben sie es gehört? Von wem haben sie es gehört? Von Mose. Ihr habt gehört, zu den Alten wurde gesagt, ihr sollt das tun und das tun. Und was ist die Formulierung Jesu? Ich aber sage euch, so jetzt hört bitte auf mich. Jetzt ist der Moment, wo ihr auf mich hört. Warum ist es so wichtig? Jesus sagt nicht, Mose war falsch, Mose ist schlecht und jetzt müsst ihr auf mich hören, sondern er sagt nichts anderes als, jetzt ist der Moment da. Jetzt erfüllt sich etwas. Mose hat etwas nämlich gesagt. Was hat Mose gesagt? Ein Propheten wie mich wird euer Gott euch senden. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er sagt. Und die Seele, Petrus legt es aus, Apostelgeschichte 3, und sagt, die Seele, die nicht auf ihn hört, die wird sterben. So, das ist jetzt der Moment. Jetzt kommt der Moment, jetzt beginnt der Moment, Jesus tritt auf in einer eigenen Vollmacht, in einer eigenen Lehre, mit seiner eigenen Tora. Und er sagt, das ist jetzt, wer das nicht versteht, wer dem Weg nicht folgt, wer das nicht erkennt, der stirbt. Nicht wie Mose. Da auch, wer dem folgt, nicht folgt, wer das nicht anerkennt, wer sich das Gesetz nicht unterwirft, der stirbt. Und Jesus sagt, genauso. So, das ist jetzt der Weg, nur ist es ein anderer Weg. Nicht der Weg des Werkes, sondern der Weg des Glaubens. Aber diese Dinge laufen hier parallel. Also Jesus tritt jetzt auf als ein neuer Lehrer des Gesetzes. Und das, um das deutlich zu machen, bringt Matthäus sozusagen 5 Teile, wo er sagt, guck mal, das ist die Tora, das ist die Lehre, das ist das Gesetz Jesu. Das ist ein neues Gesetz, eine neue Gesetzmäßigkeit, aber in diesem Kontext sind wir. Das heißt, hier kommt eine neue Lehre mit Vollmacht. Mit Kraft. Nicht nach dem Buchstaben, nicht, sondern wirklich in Kraft. Und sie merken, hier ist wirklich etwas komplett anders. Um was geht's? So in diesem Kontext, um was geht's? Wir machen hier einen Schritt weiter. Und wir kommen von diesem Kontext vom Matthäus-Evangelium, in diesen fünf Redeblöcken, kommen wir jetzt zu dem Kontext der Bergpredigt. Also wir gehen wieder ein Stück tiefer machen das ein bisschen fester jetzt. Das heißt, wir kommen immer näher zu dem Eigentlichen. Also, Jesus ist der Lehrer, der neue Lehrer des Gesetzes. Zweitens, Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Er ist nicht nur gekommen, um eine neue Lehre zu bringen, sondern er ist gekommen, um das Ganze auch zu erfüllen. Matthäus Kapitel 5. Schaut mal, Vers 24. Nee, Vers 17. Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, es aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ab was jetzt kommt, wichtig, ist die Erfüllung des Gesetzes. Ich bin gekommen, um das Gesetz und was zu erfüllen? Nicht nur das Gesetz und die Propheten. Ich will es so sagen, das, was wir jetzt vor uns haben, die ganze Bergpredigt erstmal, es ist die Erfüllung von Mose und von den Propheten. Hier beginnt das sich zu erfüllen. Und was ist die Erfüllung? Lest mal mit mir weiter, Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jotta oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht der Schriftgelehrten der Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jesus sagt, ich bin die Erfüllung und jetzt bringe ich euch eine Gerechtigkeit. Der Weg ist nicht der, zu sagen, jetzt gilt es uns nicht mehr. Ah gut, Jesus bringt etwas Neues, eine neue Lehre, ein besserer, einfacher Weg. Da ist viel gechillter. Ihr sagt, der Weg ist nicht, dass wir sagen, es gilt uns nicht mehr. Der Weg ist, es wird erfüllt. Und was geht es hier? Jesus beginnt und sagt, der Maßstab, der ändert sich nicht. Im Gegenteil, und das ist ja, was so viele schockiert, der Maßstab wird höher. Aber jetzt, was Jesus sagt, ich bin gekommen, um diesen Maßstab zu erfüllen. Ich lehre euch eine Gerechtigkeit und die Notwendigkeit für das Himmelreich, nicht für das irdische Reich Israel. Für das irdische Reich Israel gab es eine Gerechtigkeit, gab es einen Maßstab. Er sagt, für das Himmelreich lehre ich euch jetzt einen neuen Maßstab. Ihr habt gehört, ich sage euch aber. Und er sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist von der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann kommt ihr aber in dieses Reich da nicht hinein. Zugleich aber sagt er, ich bin diese Gerechtigkeit. Ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Und somit ist die Seligpreisung oder die Bergpredigt, da gehen wir hinein oder steigen wir hinein in den Maßstab, den wir brauchen, um in diesem Reich Gottes, in dieses Reich Gottes überhaupt erstmal hineinkommen. Denn er sagt, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wir brauchen eine weit bessere Gerechtigkeit als des Gesetzes. Und wenn man weiß, was das Gesetz sagt, dann merken wir schon, es ist ja absolut unmöglich. Und ihr sagt, es braucht höher. Denn was ist das Maßstab vom Gesetz? Was ist die Gerechtigkeit des Gesetzes? Tu. Wie wird sie definiert? In Gut und Böse. Das ist die Maßstab vom Gesetz. Tu Gutes, lass das Böse. Das ist die Gerechtigkeit der schriftgelehrten Pharisäer. Was ist die Gerechtigkeit Gottes?
Gut und besser.
Gut und besser. Und was ist die Steigerung von besser? Vollkommen. Das ist die neue Gerechtigkeit, das ist der neue Maßstab. Der neue Maßstab ist Vollkommenheit. Versteht ihr? Alles klar. Versteht ihr, warum so viele sich damit schwer tun und sagen, das kann ja nicht sein, ich kann doch nicht vollkommen sein, also das gilt mir nicht. Das muss irgendwo anders gelten. Der Maßstab der Gerechtigkeit des Himmelreichs ist Vollkommenheit. Und allein da verstehen wir doch, warum wir die Gerechtigkeit, glückselig ist der, der eine Gerechtigkeit, diese Vollkommenheit kriegt. Wenn man diese Vollkommenheit nicht bekommt, ja, dann hat man keinen Anteil an diesem Reich. Wir können diese Vollkommenheit niemals uns erarbeiten. Sie muss uns geschenkt werden. Von daher bewegen wir uns hier. Das Nächste, was ich euch zeigen möchte, also ich rede, bevor ich immer die Punkte euch erzähle, aber vielleicht ist das gar nicht schlecht nochmal als Wiederholung. Also Jesus ist der wahre Lehrer des Gesetzes, ihr habt gehört, ich aber sage euch, das sind übrigens die Stellen 5. Mose 18, Apostelgeschichte 3, in denen das aufgegriffen wird. Jetzt möchte ich euch etwas zeigen. Es ist schön und eigentlich herrlich zu sehen, dass Jesus der wahre Lehrer der wahren Tora ist. Und die Tora wird in der Bibel und im Alten Testament als das Gesetz bzw. als Gebot bezeichnet. Und ganz oft wird das mit der Bezeichnung die 10 Worte. Wollen wir das mal kurz aufschlagen? 2. Mose 34, kann jemand das tun? Kann jemand 5. Mose 14, 13 und dann 5. Mose 10, 4 aufschlagen? Und wenn ihr das hintereinander kurz lest, wäre ich euch sehr dankbar. 2. Mose 34. Wer mag's? Wer hat's? Danke. 5. Mose 4, 13. Ihr habt alle schon 2. Mose 34 aufgeschlagen, gell? Okay, Hans. Und 5. Mose 10. Jawohl, alles klar, Johanna. Dann, Lori zuerst.
Und er war da selbst bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte lang und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb die Tafeln, die Worte des Bundes, die 10 Worte.
Ja, interessant, gell? Die Tafel des Bundes werden bezeichnet als die 10 Worte. Jetzt 5. Mose 4, 13.
Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, nämlich die 10 Worte, und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln.
Okay, und dann noch Johanna.
Er schrieb auf die Tafeln, ebenso wie die erste Schrift war, die 10 Worte, die er auf dem Berg mitten auf dem Feuer zu euch geredet hatte, am Tag der Versammlung.
Also, das Gesetz und dieser Maßstab bezeichnet Mose selbst als die 10 Worte. Was wir als 10 Gebote kennen, da heißt es als die 10 Worte. Das heißt, die 10 Worte, auf die 10 Worte wird es reduziert, beziehungsweise in diesen 10 Worten wird es zusammengefasst. Wie entstehen die 10 Worte? 5 plus 5. 2 Tafeln. 5, 5. Kennt ihr die Bibel so, dass ihr mir sagen könnt, wo tauchen nochmal 5 und 5 auf?
Jungfrauen.
Die mit den Öllampen, gell? Da gibt es 5 kluge und 5 törichte. Wo noch? Bin ich gespannt, ob das noch... Schweigen beide.
Bei den Talenten.
Da wird es auch mal erwähnt, es gab 5 Talente, dann wurde plus 5 dazu, okay, sehr gut. Vielleicht noch? Altes Testament gibt es noch eine interessante Stelle mit der Bundeslade, hat was zu tun. Als Israel fiel und die Bundeslade wurde weggenommen und dann gab es Plagen und was mussten, die haben sie zurückgebracht und was haben sie mitgegeben? 5 Mäuse und 5 Pestbeulen. Richtig? 5 und 5. Es gibt viele, viele von diesen Verzeichnissen oder diesen Bezeichnungen, wo es 5 und 5 oder 50 und 50 in dieser... guckt euch mal die Hände an. 5 und 5, die Füße. 5 und 5, steht nicht in der Bibel, aber Gott hat uns so gemacht, gell? Warum 5 und 5? Für was stehen diese 10? 10 haben wir zu einer die Zahl der Vollkommenheit, aber wenn es von 5 die Rede ist, wisst ihr, für was die 5 steht? Die Zahl der Verantwortlichkeit. Hier geht es um, dass wir eine Verantwortung ausüben. Dass wir verantwortlich handeln. Deswegen hat das mit unseren Händen, hat Gott so gemacht. Ja, warum nicht 6 Finger? Habe ich mich gefragt, warum nicht 4? Warum 5? Es geht unser Tun mit den Händen, Füßen, Gehen. Interessant, gell, dass er 5 Zehe gemacht hat. Für Füße. Also, um das kurz zusammenzufassen, In all diesen Dingen geht es um unsere Verantwortlichkeit. Und wenn es die 10 Worte, 5 und 5 ist, dann geht es um die Verantwortung des Menschen. Und zwar vor Gott, die ersten 5 und die nächsten 5 vor den Menschen. Und darum sind es 10 Worte. Gott richtet die 10 Worte und sagt, das ist mein Maßstab, deine Verantwortung, wie du vor mir lebst und wie ihr miteinander lebt. Das ist eure Verantwortung. Ihr wollt wissen, nach welchen Verantwortung ihr im Reich Gottes leben sollt? So gibt es diese 10 Worte. Und das haben wir eben, diese 10 Worte auch in dem Gesetz verankert. Und weil Jesus eine neue Tora bringt, eine neue Lehre, wisst ihr was? Er bringt neue 10 Worte. Und das ist die Bergpredigt. Das ist der Kontext der Bergpredigt. Die Seligpreisung ist der Einstieg für die neuen 10 Worte. Und ich zeige euch die 10 Worte in der Bergpredigt. Jesus bringt ein neues Gesetz. Und das ist ebenfalls aufgebaut in 5 und 5, wo die uns diese Verantwortung zeigt und diese Verantwortung lehrt. Genau. Ich mache noch einen Punkt, dann haben wir schon 11 Uhr und wir machen kurze Pause, kurz durchatmen, frische Luft und dann drehen wir noch eine Runde. Ist das okay? Also, schaut mal, was ich euch noch zeigen möchte, ist Folgendes. Es gibt einen chiastischen Aufbau in der Bergpredigt und dieser 10 Worte. Das ist eine große Entdeckungsreise und immer für mich eine Glückseligkeit, diese Dinge zu entdecken. Mit welcher Kunstfertigkeit und wie der Geist Gottes das inspiriert. Allein, dass er das 5 und 5 nebeneinander stellt, in der Art und Weise, was er da sagt und da sagt. Aber auch, was zuerst kommt, was danach kommt. Wir finden in der Bibel immer wieder einen gewissen Aufbau oder eine gewisse Systematik und die nennt man Chiasmus. Kommt von dem griechischen Buchstaben Chi, ich habe euch das als Kreuzchen dahin gemacht, das ist aber nicht das griechische Chi, aber es geht darum, es wird etwas aufgebaut und zwar, es beginnt ein Thema und es wird entfaltet, verengt, verengt, verengt und dann wird die Kernaussage gemacht und von dieser Kernaussage geht es im umgekehrten Schluss immer wieder nach außen hin. Das heißt, es gibt entweder eine Entsprechung von A und dann gibt es nochmal ein A am unten. Dann gibt es ein B und nochmal ein B. Ein C und nochmal ein C. Und dann gibt es nur ein D in der Mitte. Und wenn man merkt, es gibt nur ein D, dann ist das dann ist keine Entsprechung. Dann weiß man, das steht im Zentrum. Alles andere ist auch wichtig. Aber der Fokus und um was es eigentlich geht, das ist hier. Schaut mal, wenn wir 5 und 5 nehmen, kann man das 5 aufteilen? Nur im Chiasmus, das heißt, ich habe 1 und 5, 2 und 4 und in der Mitte steht 3. Richtig? Das heißt, das dritte Wort ist in dem Fall, das ist das Schlüsselwort. Könnt ihr mir folgen? Allein von der Zahl 3. Was ist die Zahl 3? Es ist die Gotteszahl. 5, meine Verantwortung, die ich vor Gott habe. Das ist die Zahl 3. So, und die Bergpredigt ist komplett chiastisch aufgebaut. Nicht nur im kompletten Aufbau, sondern in den einzelnen Teilen, in den einzelnen Versen, in den einzelnen Abschnitten. Die ganze Bergpredigt ist chiastisch aufgebaut, das heißt, sie konzentriert sich auf eine Aussage hin. Dann sind die 10 Worte chiastisch aufgebaut. Das will ich euch heute zeigen, gleich vor der Mittagspause. Und dann ist die Seligpreisung ähnlich systematisch aufgebaut. Also ich möchte euch die Bergpredigt und die Seligpreisung im Kontext der Bergpredigt aufzeigen und erstmal dieses große Bild dann zeichnen, wie ist es eingeordnet da und das Schlüsselwort oder um was es hier geht, es geht um diese 10 Worte, die im Zentrum stehen von der Bergpredigt. Die Seligpreisungen ist nicht das Zentrum von dieser Lehre, sondern die sind der Einstieg, die Einführung dazu. Das Zentrum sind diese 10 Worte Jesu, es ist die Lehre der Tora Jesu. Okay? Machen wir Pause? Okay, gut. Ich habe euch versprochen, wir haben ein bisschen Bibelarbeit, keine Predigt, von daher, ich hoffe, ihr schlaft mir nicht ein. Und ihr kommt in so 10 Minuten wieder, okay? Gut, ich hoffe, dass der Kopf wieder frei ist. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass bei der Art und Weise, dass ich euch verliere, aber das ist immer wieder, für mich ist das übelst spannend und herrlich und so, und dann dachte ich, aber verliere ich sie nicht, klingt das für sie zu abgehoben oder so. das Werkzeug oder die Form, wie die hebräische Dichtkunst funktioniert, hat stark was mit einem Chiasmus zu tun. Wie gesagt, mit diesem einem Chi. Das heißt, es wird allein in der Art und Weise, wie was geschrieben wird, etwas ins Zentrum gestellt. Wir finden das zum Beispiel in unserer deutschen Sprache in der Reimform. Es gibt bestimmte verschiedene Arten von Reimen und man will dadurch etwas in den Vordergrund stellen oder so. Und das Hebräische hat auch das. Und warum? Es ist eine Art der Lehre. Wir haben Jesus als den besten Lehrer, den es gibt. Es gibt keinen anderen Lehrer wie ihn. Und allein in der Art und Weise, wie er gelehrt hatte, die haben damals keine PowerPoints gehabt. Die hatten keine Schaubilder, all das. Sondern sie mussten sich ja vieles merken, richtig? Und solche Art und Weise von Lehre oder von Anordnung von Lerninhalten hat einem geholfen, Sachen beizubehalten oder sich zu merken. Wenn man merkte, okay, weiß ich hier noch, um was es geht? Ah, gibt es ein Entsprechen von A und A, eine B von B und so. Und in dieser Art und Weise hat es geholfen, Dinge zu behalten, auch Dinge sich zu merken. Allein nur durch die Herrlichkeit der Anordnung, man hat geistig für sich ein Bild und dann, ah. Und wenn man sich daran erinnert, um was geht's? Um euch dafür ein bisschen zu gewinnen und das gleich im Matthäus-Evangelium an der Bergpredigt euch aufzuzeigen, möchte ich nur ein Beispiel euch geben. Wenn ihr wollt, könnt ihr es tun, wenn ihr das Buch Jona aufschlagt. Ich habe es gerade in der Pause kurz versucht, hier an diesem, das kurz zu erklären. Für manche ging es ein bisschen zu schnell. Ich will es nochmal, damit ich alle euch bei mir habe, das nochmal kurz sagen. Wenn ihr das Buch Jona aufschlagt, da findet ihr übrigens ein ähnliches Muster, ein Chiasmus, dass man weiß, sogar kapitelweise, um was geht es eigentlich in diesen Abschnitten. Nur als Beispiel, wirklich nur als Beispiel. Die Kapitel 1, Verse 5 bis 16 ist im Hebräischen, im Buch Jona, ein Chiasmus. Das bedeutet Folgendes. Da gibt es in der Mitte eine Hauptaussage. Das heißt, wenn ich Kapitel 1 lese und wissen will, was ist die Hauptaussage von Kapitel 1, hilft mir die hebräische Dichtkunst, mich auf diesen Punkt vorzubereiten. Und zwar Folgendes. Die Geschichte wird so aufgebaut, ihr kennt ja alle, deswegen nehme ich sie mal bewusst, weil wir sie kennen. Jona flieht vor Gott, richtig? Und was passiert? Gott lässt einen Sturm entstehen. Jona schläft da im Boot, es bricht Panik auf dem Boot aus. Die Leute fangen an zu rudern wie die Blöden, um sich zu retten, merken, es hilft nicht und fangen an, Sachen über Bord zu werfen. Hilft nicht, dann gehen sie hin und fangen sie ihre Götter anzubeten. Die merken, der Jona aber pennt da unten. Gehen sie hin und sagen, Jona, bitte und fleh auch du deinen Gott an. Bete Gott an, hilf. So, Jona sagt, lass mich in Ruhe. Und dann sagen sie, ja, an welchen Gott glaubst du? Und dann bekennt Jona, ich glaube an den Schöpfergott. Und dann beginnen sie und zu merken sie, oh Mann, wenn das der Schöpfergott ist, dann haben wir ein Problem. Und dann sagen sie, was ist los? Jona sagt, wegen mir tut ihr das. Dann sagt er, schmeißt mich über Bord. Und die denken, oh nein. Dann machen sie, schmeißen Jona über Bord. Und dann entsteht Ruhe und sie verherrlichten Gott. Ganz grob die Geschichte. Gell? Kennt ihr? Das ist chiastisch aufgebaut. Schaut mal, am Anfang, nur um das deutlich zu machen. Am Anfang entsteht ein großer Sturm. Und am Ende ist kein Sturm. Das ist eine Parallele. Am Anfang ist ein Sturm. Diese Parallelen können sich ergänzend sein oder im Gegensatz stehen. Das heißt, es kann sein, am Anfang ist ein Sturm, am Ende ist ein Sturm. Das wäre eine Parallele. Oder antithetisch oder wie auch immer. Das heißt, am Anfang ist ein Sturm, jetzt ist kein Sturm. Aber das hat einen Zusammenhang. So, warum ist am Anfang ein Sturm, warum ist kein Sturm? So, das läuft parallel. Dann heißt es, sie kriegen Schrecken und rudern und machen und merken, es bringt nichts. Dann werfen sie Zeug über Bord. Dann gegenüber ist, sie merken, sie kommen um und was machen sie? Sie werfen Jona über Bord. Dann sagen sie zum Beispiel, ruf deinen Gott an. Sie beten alle ihre Götter an und sagen zu Jona, ruf deinen Gott an. Die Gegenüberentsprechung ist, wisst ihr was? Vers 14, da riefen sie den Herrn an. Am Anfang riefen sie alle ihre Götter an und Jona soll ihren Gott anrufen. Jetzt auf einmal riefen sie alle den Herrn an, nämlich den einen wahren Gott, nicht mehr die fremden Götter. Das ist ein Parallelismus. Und wisst ihr, was in der Mitte steht, was keine Parallele hat? Das Bekenntnis von Jona. Ja, was hast du getan? Wer ist dein Gott? Und so. Und dann sagt er, ich glaube an Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der ist der Schöpfer der Welt. Das steht im Zentrum von Kapitel 1. Dieser Gott ist der Schöpfer. Bevor es zu dem Rettergott zum Verständnis, dass er gnädig und barmherzig ist, wird in Kapitel 1 uns das Bekenntnis von Jona in die Mitte durch ein Chiasmus gestellt. Das heißt, es gibt eine Aussage und es gibt eine parallele Aussage. Wieder nächste Aussage, wieder eine nächste. Noch eine und dann gibt es eine Aussage, die hat keine Parallele. Und das ist die Kernbotschaft. Das heißt, wenn ich über Kapitel 1 Jona predige, was muss ich definitiv als die Kernbotschaft meiner Predigt haben? Das Bekenntnis, Gott ist ein Schöpfergott, richtig? Und nicht, wie man rudern muss. Das ist nicht die Hauptbotschaft. Nur als Bild. Das heißt, das ist auch für uns zum richtigen Verständnis, aber auch zum Weitergeben, damit wir die gleiche Intention haben, wie der Geist Gottes, müssen wir die kennen. Und das ist ein bisschen Arbeit. Und da ist wirklich so, dass im Hebräischen es viel deutlicher wird, weil allein von der Begrifflichkeit, sogar von den Worten, die gleiche Wurzel verwendet werden und so, im Griechischen oder Hebräischen. Für uns ist dann der Zugang etwas schwieriger, aber es ist nicht unmöglich. Es gibt gute Lehrer, die das perfekt können und die zeigen das auf. Es gibt Bücher dafür. Ich muss sagen, als ich als junger Bibelschüler in der Bibelschule saß, wie ein Schwamm, und mein Lehrer, der hieß Bernhard Knies, der ist echt fit, er uns ein Chiasmus in dem ganzen Buch Genesis gezeigt hat. Das heißt, das ganze erste Buch Mose ist so aufgebaut. Ich saß da, ich habe gedacht, hier habe ich, das ist doch der Hammer. Und das Ganze läuft hin, und wisst ihr, was in der Mitte vom Buch Genesis steht? Wer? Isaac. Das ist das chiastische Zentrum von 1. Genesis. Und warum ist Isaac da so im Zentrum? Warum ist er so wichtig?
Weil er die Vorstellung auf Jesus ist.
Ganz genau. Da geht's los, Abraham, und dann geht's Isaac, und zwar eine Nachkommenschaft was sind Kinder der Verheißung? Die wie Isaac sind, nicht wie Ismael. Die aus Geist gezeugt sind, das ist die Botschaft von 1. Buch Mose. Herrlich, oder? Das ist ein Chiasmus. Da wird etwas in die Mitte gestellt. Das andere ist genauso herrlich, auch wunderbar, aber das steht im Fokus. Und in ähnlicher Weise, und jetzt kommen wir zurück, in ähnlicher Weise haben wir einen Chiasmus in der Bergpredigt. Und das möchte ich euch so Stück für Stück näher bringen, okay? Ich gebe euch das mal einen großen Überblick. Aber ihr versteht, was ich mit Chiasmus meine, mit diesem Begriff. So, schaut mal, ihr könnt gern prüfen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt mit mir geht. Und wir gucken in unserem Matthäus-Evangelium hinein, Kapitel 5 bis 7. Also jetzt Kontext der Bergpredigt, die Bergpredigt in ihrem Aufbau. Zuerst haben wir ein Vorwort. Die ersten zwei Verse ist der Vorwort von der Bergpredigt. Kapitel 5, Vers 1 und 2, wir lesen es. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Doppelpunkt. Das ist das Vorwort von der ganzen Bergpredigt. Hier geht's los. Inhaltlich sage ich noch gleich ein paar Notizen, ein paar Gedanken, was inhaltlich. Aber erstmal die ersten zwei Verse nehmen uns in diese Thematik der ganzen Bergpredigt. Dem folgt eine dreiteilige einleitende Lehre oder drei Lehrteile. Ganz interessant. Jetzt kommt sozusagen die erste Hinführung. Die erste Hinführung zu der Bergpredigt oder zu dem Herzstück. Doch, zu dem Herzstück. Hier kommt die erste Hinführung. Was inhaltlich zeige ich es euch? Ich will erstmal nur einen groben Überblick geben und dann werde ich es euch auslegen. Und ich habe jetzt bewusst mal vom Format so gemacht, das spitze ich jetzt zu in Form von so einem Chi. Dann folgt der Hauptteil, und zwar, dann kommen die 10 Worte Jesu. Und zwar Kapitel 5, Vers 21 bis 7, 12. Lass uns mal kurz 5, 3 bis 20 anschauen, damit ihr ungefähr schon mal ein Gefühl habt, wo bewegen wird's. 5, 3 geht's was? Was beginnt? Glückselig sind die. Das ist unsere Seligpreisung. Schaut mal, wo sind wir in der Seligpreisung? Wir sind bei den drei einleitenden Lehrteile Jesu, die dazu führen, den Hauptteil richtig zu verstehen. Das ist gehört mit dazu. Was kommt da, was ist noch inhaltlich? Zeige ich euch gleich. Ab wann beginnen die 10 Worte? 5,21. Jetzt bin ich 5,21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Da gehen die 10 Worte los. Das ist, da beginnt das Herzstück von der Bergpredigt, 5,21. Wenn ich zu schnell bin, wenn ihr mich nicht folgt, in diesem Rahmen könnt ihr gerne Fragen stellen. Und geht bis 7,12. Das ist wirklich der erste Schritt, es wird alles jetzt detaillierter. Ich will euch nur erstmal grob zeigen, weil, damit ihr vor lauter Bäumen dann nicht denkt, oh, wo sind wir? Einfach mal diesen ersten Überblick bekommen. 5,21 bis 7,12. Bis 7,12. Das ist das Herzstück der Bergpredigt. 7,12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das ist das Ende, das ist der Schluss der 10 Worte Jesu. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das ist das Herzstück. Es beginnt mit 5,21. Ihr habt gehört, dass es euch gesagt ist. Und es endet so, darin besteht das Ganze. Und das dazwischen ist eingeteilt wiederum in 5 und 5. Zeige ich euch gleich. Könnt ihr mir soweit folgen? Okay. Jetzt kommt 3 abschließende Lehrteile. Ich bin mir sicher, dass wir ziemlich fit in dem sind, was so in der Bergpredigt steht. Wir kennen dieses, die Backe hinhalten, wir kennen die Meilen mitgehen, wir kennen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, oder wir kennen die Seligpreisung, wir kennen so die einzelnen Aussagen die, über die Spatzen und all das Versorgen Gottes und die einzelnen Aussagen. Aber was für mich herrlich war, auch jetzt beim Neuvorbereiten, ist das Ganze, die einzelnen Aussagen im Kontext mal zu betrachten. Warum stehen sie an dieser Stelle? In welcher Ordnung? Warum sagt Jesus das? Es ist wirklich, es ist nicht so, wie man oft auch mit den Psalmen umgeht, dass man, das sind herrliche Wahrheiten, aber die pickt man heraus und dann spricht man halt über nicht Sorgen machen oder man spricht über das Trachten nach dem Reich Gottes und solche Dinge, ja? Über das Beten oder Herr, Herr, in deinem Namen haben wir doch und so. Das sind einzelne Aussagen, aber es tut auch gut, sie mal in diesem ganzen, in diesem Bild anzuschauen. Und viele von diesen Aussagen sind entweder einleitende Lehrteile oder abschließende Lehrteile. Das heißt, Lehrteile, nachdem Jesus die 10 Worte gelehrt hat, fasst er das nochmal zusammen und schließt diese Lehre ab und sagt, worauf kommt es an? Was ist die Folge? Dieser Teil führt hin, dass wir es verstehen. Dieser Teil, können wir sagen, wendet es an. Konkret. Auch das möchte ich euch dann zeigen. Schaut mal, wie die abschließenden Redeteile beginnen, Vers, Kapitel 7, Vers 13. Und ihr merkt, wahrscheinlich in eurer Bibel ist 7,12, beginnt mit einem, also ein neuer Abschnitt, richtig? Bei mir ist rot hier und ich habe mir da einen Strich gezogen, weil nach meinem Verständnis beginnt, ist das der Abschluss. Es ist ein Epilog und nicht ein Prolog. Hier geht es nicht neu los, sondern das, was in 7,12 ist eine Zusammenfassung. Ab hier geht's nämlich los. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der zum Verderben führt. Das ist die Anwendung von dem Herzstück. Jetzt geht's los. Dieser Weg ist ein sehr schmaler Weg. Dieser Weg ist ein enger Weg. Wie wichtig, dass wir diese Aussage im Kontext von dem allen verstehen. Ich bin so aufgewachsen mit dieser Angst, auf dieser breiten, schlimmen Autobahn zu laufen und der Weg ist so schmal und ich kann auf den nicht gehen und ich werde bestimmt da abfallen. So, diese Aussagen müssen wir deuten in diesem Kontext hier. Vers 7, Kapitel 7, Vers 13 geht es los und 7,27 hört diese Lehrteile auf. Geht mal mit mir hin. Da heißt es, beziehungsweise 26, jeder, der diese Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. So hört die abschließende Rede auf. Worauf hat man gebaut? Was ist der feste Grund? Und dann kommt ein Nachwort. Und dieses Nachwort, dieses ist richtig, Kapitel 7, 28, 29 habe ich euch schon gelesen. Und es geschah, als Jesus diese Rede vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge über diese Lehre und so weiter. Das ist chiastisch. Wo ist der Chiasmus? Schaut mal, das Herzstück ist hier. Wir haben ein Vorwort, wir haben ein Nachwort. Wir haben 3 einleitende Lehren, wir haben 3 abschließende Lehren. Und was aber kein Entsprechen hat, ist Das sind diese 10 Worte. Das steht im Zentrum. Das ist das Herzstück, das ist die Hauptbotschaft von der Lehre des Reiches. Da bringt Jesus sein Gesetz sozusagen und stellt es in die Mitte. Und so wie es angeordnet ist, stellt uns Kapitel 5, Vers 21 in 7, 12, stellt es in die Mitte. Das dürfen wir nicht vergessen, darum geht es. Und wenn wir also in der Bergpredigt uns bewegen, in dem Fall sind wir bei den Seligpreisungen, dann müssen wir verstehen, wo befinden wir uns. Welche Funktion haben die Seligpreisungen? Die Seligpreisungen sind nicht die 10 Worte, das ist nicht das Herzstück. Die Seligpreisungen leiten uns zu diesen 10 Worten hin. Und das deutlich zu machen, nochmal so, schaut mal, es gibt eine Verbindung vom Vorwort zum Nachwort, ist keine große Kunst, jetzt das zu sehen, oder? Das ist der Bezug, zeige ich euch, mache ich vielleicht, doch, das mache ich vielleicht jetzt. Schaut mal, jetzt gucken wir uns diesen Bezug kurz an. Kapitel 5. Vers 1 und 2 und jetzt gucken wir Kapitel 7, 28, 29. Wo ist die Entsprechung? Wo ist da der Zusammenhang? Warum wird das gegenübergestellt? Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er trat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. So, was passiert hier? Jesus sieht die Volksmenge und was macht er? Nee, tut er eben nicht. Er geht weg. Wen lehrt er? Seine Jünger. Er sieht die Volksmengen. Als aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Warum macht er das? Weil er sagt, da ist super Akustik. Da haben wir genug Platz. Richtig, er entzieht sich. Die Bibel sagt, wenn Jesus auf Berge ging, dann sucht er was? Ruhe. Wir sprachen darüber. Er sucht einen abgeschiedenen Ort. Guck mal, Kapitel 4, Vers 23 und 25 beschreibt den ersten Dienst Jesu. Und dann heißt es, nachdem er gepredigt hatte, das Evangelium des Reiches, heilte Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und dann Vers 24. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachen zu ihm alle Leidenden, und die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgte ihm große Volksmengen von Galiläa, dem Zehnstädtegebiet, Jerusalem, Judäa und von den jenseits des Jordans. Könnt ihr euch die Volksmenge vorstellen? Syrien, Zehnstädtegebiet, Judäa, Galiläa, Jerusalem, das waren nicht wenige, richtig? Das waren echt eine Riesenmenge. Was macht Jesus? Er sieht diese Menge und was macht er? Er sagt, jetzt ist die Gelegenheit da. Nein, er entzieht sich dem. Warum? Er geht und wer folgt ihm nach? Erstmal Jünger. Wo liegt der Fokus? Wen will er lehren die Geheimnisse des Reiches? Die Jünger. Warum? Was werden wir in Kapitel 13, Kapitel 13 in einer weiteren Lehre, was wird er sagen, warum er in Gleichnissen redet? Warum redet er über das Geheimnis des Reiches in Gleichnissen? Wer weiß es? Euch ist gegeben. Und wer ist euch? Die Jünger. Euch ist es gegeben, es zu verstehen. Den anderen, die da draußen sind, ist es nicht gegeben. Wer soll in erster Linie das hören? Die Jünger, die ihm nachfolgen. Woran sieht man, dass die Jesus nachfolgen? In dem Fall, er geht und sie folgen ihm. Immer wieder im Matthäus-Evangelium. Jesus steigt ins Boot, viele Volksmengen. Und die Jünger, oh, auch hin. Und es gibt immer wieder ein paar, die denken, oh, hey, kann ich mal einen Boot mieten? Und dann steigen sie ins Boot und fahren ihm hinterher. Es sind nicht alle, die jemandem folgen, aber es gibt immer die. Das heißt, allein nur durch den Ortswechsel macht Jesus etwas. Er prüft, wer ihm nachfolgen will. Und jetzt geht er auf den Berg. Ich weiß, wer dann sofort der Erste dabei wäre, ja, endlich auf den Berg. Und ich weiß, wer sagen würde, oh, man muss das echt sein. Letzte Freizeit, die Gemeinde, eine Wanderung gemacht. mit Kinderwagen. Das heißt, es ging wohl auch. Ich habe echt genug Gründe gefunden, warum ich nicht mitgegangen bin. Gab es immer mit Kaffee und allem drum und dran. Was Jesus hier macht, ist, er geht auf den Berg, weil das kostet was, das ist anstrengend. Und die Jünger folgen ihm. Und es folgen auch viele Menschen, die es folgen ihm. Aber ganz wichtig, zuerst, und jetzt, wem gilt diese Rede? Wen unterweist Jesus? Seine Jünger. Und er lehrte sie. Wer sind sie? Das sind die Jünger. Jetzt aber, wer kriegt es mit? Wer ist noch dabei? Das Bild, das ich euch gestern gezeigt habe, die Jünger sitzen bei ihm, aber drumherum sind ganz viele andere, richtig? Kapitel 7. Kapitel 7, Vers 28. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte. So, wem hat er die Worte vollendet? Den Jüngern. Da erstaunten die Volksmengen. Oh, wer hat es gehört? Da waren mehr wie die Jünger da. Da haben die Volksmenge es auch mitbekommen. Sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie, wie einer, der Vollmacht hatte, nur und nicht wie ihre Schriftgelehrten. So, am Anfang gilt das den Jüngern. Und Jesus konzentriert sich auf seine Jünger, denn das ist die Lehre des Reiches Gottes und es gehört den Jüngern. Aber diese Lehre, also die Jünger sind die Ersten und am Ende sind es viele. Und die Volksmengen hören es auch. Aber der Punkt ist, nicht alle, die es hören, die verstehen es. Nicht alle, die es können ihm folgen und auch nicht alle, die erstaunen und sagen, was für eine Lehre, haben es wirklich begriffen und erkannt und später kommt dann die Unterweisung, euch ist gegeben, ihnen ist nicht gegeben. Nicht alle, die da mitgegangen sind, sind auch wirklich dabei. Immer wieder diese Differenzierung, auch im Matthäus-Evangelium, wer hat Anteil, wer hört es. So, das ist eine Parallelität, die da am Anfang sind nur die Jünger, am Ende ist es eine Volksmenge. Das läuft in gewisser Weise parallel. Genau. Dann heißt es, er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Interessanterweise, dreimal das Gleiche auf drei Arten und Weise gesagt, oder? Er tat seinen Mund auf, er lehrte sie und er sprach. Diese Formulierung findet ihr nur an dieser Stelle. Bei allen anderen Lehrblöcken findet ihr sie auch nicht. Ihr findet sie auch an keiner anderen Stelle des Neuen Testaments. Übrigens, ihr findet sie nur im Alten Testament, wenn Gott seinen Mund auftat und sprach. Wisst ihr, was damit gesagt wird? Ab hier geht die Lehre Jesu los. Und nicht nur für die Bergpredigt, sondern für alle Lehrteile. Jetzt tut Jesus seinen Mund auf. Jetzt kommt Weisung, jetzt kommt Offenbarung. Versteht ihr? Ihr wisst es. Was geschah immer auf den Bergen? Offenbarung. Auf welchen Bergen geschah Offenbarung? So, wir beginnen bei Mose. Lassen wir uns mal da bis dahin gehen. Da offenbarte Gott sein Gesetz auf dem Berg. Berg der Verklärung, immer wieder. Und da spielt die Bergpredigt eine Rolle. Ob das wirklich so ein Berg war und Jesus saß da oben, die saßen drunter und die Volksmenge, das ist egal. Und selbst wenn es so war, geografisch glaube ich nicht, dass es so war. Und das ist aber nicht das Entscheidende. Aber wenn die Bibel sagt, und er ging auf einen Berg, dann hat es theologische Aspekte. Das heißt Rückzug, das heißt Offenbarung, das heißt Prüfung. All das gehört dazu. Denn einige gehen auf den Berg und mittendrin sagen, nee, das ist mir zu anstrengend. Zack, gehen sie zurück. Kriegen sie es nicht mit? Die kriegen das, die Offenbarung nicht mit, weil ihnen der Weg dahin zu anstrengend ist. Sie folgen Jesus nicht konsequent bis zum Ende. Und wundern sich, warum sie nichts bekommen, warum sie von ihm nichts hören. Es ist ihnen zu viel. Es ist zu weit, es ist zu hoch. Sie brechen diese Nachfolgerschaft ab. Keine Offenbarung. Jesus nimmt sie mit und so die Berge spielen eine Rolle. Das nächste ist, es wird betont, hier geschieht Lehre. Darum durch dieses wiederum Dreifache. Das Dreifache spielt immer wieder eine Rolle, weil es hier eine göttliche Offenbarung ist. Er tut seinen Mund auf, er lehrt sie und er spricht dreimal. Hier redet, hier offenbart sich Gott. Eins noch interessant, er setzt sich. Normalerweise beginnt die Lehre im Judentum, wenn man sich gesetzt hat. Bei uns ist es, wenn man aufsteht. So im jüdischen Verständnis werdet ihr jetzt alle Lehrer und ich werde Schüler. Wenn man sitzt, dann lehrt man. Das Bild ist das, Im Kapitel 23 wird Jesus sagen, ihr Schriftgelehrten, ihr habt euch auf den Lehrstuhl Moses gesetzt. Das heißt, es ist ein Lehrstuhl. Dieses Bild haben wir immer noch an der Uni. Die Professoren haben einen Lehrstuhl. Und das kommt aus diesem Verständnis, aus dieser Prägung noch ganz stark. Der Lehrer sitzt und man hat die Schrift gelesen, man hat sie zusammengerollt. Dann setzt sich der Rabbi und alle versammeln sich um ihn herum und dann beginnt er zu lehren. So, das ist das Bild des Lehrens. Hier geschieht Offenbarung. Das ist das Gewaltige. Hier redet Gott im Sohn und durch Sohn. Und später wird er dann sagen, auf ihn hört, beim nächsten Berg, auf ihn hört. Hört, was er euch gesagt hatte. So, das ist eine Parallelität, die wir hier haben. Vorwort und Nachwort. Dann die drei Lehrteile. Sie haben auch eine Parallelität. Allein nur von der Anordnung, dass es hier drei gibt und hier auch drei gibt. Das ist aus diesem Grund allein nicht nur inhaltlich, sondern auch um deutlich zu machen, was steht in der Mitte. Worauf müssen wir uns konzentrieren? Wie ist das aufgebaut? Das ist, wie gesagt, der Bezug, die drei. Interessanterweise, drei Lehrteile. So, wiederum, das heißt, göttliche Offenbarung, Zahl 3, aber auch deswegen 3, weil die 3 in sich selbst auch nicht teilbar sind. Das heißt, es gibt in der Mitte eine Aussage, die allein da steht. Drei Lehrteile, das heißt, sie sind auch chiastisch aufgebaut. Ist das zu kompliziert? Okay, ihr seid schlau, das freut mich. So, das soll die Hauptsache sein und die Hauptsache muss immer die Hauptsache bleiben. Ich möchte euch das bisschen noch aufdröseln, okay? Noch ein bisschen detaillierter machen. Und zwar haben wir dieses Vorwort, das wird jetzt ein bisschen klein. Wenn ihr es nicht sehen könnt, hier hat es noch 1, 2, 3, 4, 5 Plätze frei. Ihr könnt euch hinsetzen hier vorne auch, das geht auch. Wenn ihr es nicht sehen könnt, ich sage es euch aber. Also, drei einleitende Teile. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Feingliederung. Schaut mal. Die erste einleitende Rede ist Kapitel 5, also 3 bis 10. Das ist unsere Seligpreisung. Witzig, gell? Ich sage immer, unsere Seligpreisung, reden gar nicht über diese ist, aber meine Aufgabe ist, oder mein Vorhaben ist, euch die Seligpreisung in diesen Kontext der Bibel einzuordnen. Also, so, es geht los mit der Seligpreisung. Was ist die Botschaft der Seligpreisungen? Jesus zeigt uns, was ist der Zugang ins das Reich. Was ist der Zugang zu den 10 Worten? Denn wisst ihr was? Die Spitze des Berges, das sind diese 10 Worte. Und für einen Menschen absolut unerreichbar. Man kann da nicht sagen, Jesus, alles klar, ihr sagt, ich gehe voran. Ich werde diesen Berg besteigen. Denn ich bin gekommen, um was zu erfüllen? Die 10 Worte. Ich bin da, um diese 10 Worte zu erfüllen. Und Jesus sagt, komm, folgt mir nach. Und wir sagen, Jesus, vielen Dank für die Einladung. Wir sehen uns in einer Stunde auf der Bergspitze. Kein Problem. Und Jesus sagt, ihr findet den Weg dann nicht mal hoch. Ihr habt keine Ahnung, wie man dann da oben ankommt. Aber sag's uns wie. Ja, okay, ich gebe euch 10 Markiersteine, ich gebe euch 10 Punkte, an denen ihr euch erinnert. Alles klar, danke, wir sehen uns bald oben. Er sagt, nee. Ihr könnt nicht ihr werdet nicht glückselig da oben ankommen. Ihr könnt gar nicht. Sondern glückselig ist der, der auf meinem Weg geht, deren Kraft ich bin, deren Stärke ich bin, deren Gerechtigkeit ich bin. Wer ist glückselig? Letztendlich, wer kann diesen Berg besteigen? Und jetzt nennt uns Jesus die Seligpreisungen. Und so zeigt er uns die Voraussetzung, um überhaupt diesen Berg, diese Bergpredigt oder diesen Berg zu entnehmen. Ich habe es so bezeichnet, das ist unser Zugang. Unser Zugang zum Reich wird uns in den Seligpreisungen. Was braucht es, um überhaupt Anteil an diesem Reich zu haben? Was sind die Voraussetzungen dafür? Und da werden uns 4 Voraussetzungen genannt und 4 Prüfungen genannt. Oder 4 Merkmale, an denen man die erkennt, die glückselig sind. Werden 4 und 4 gegenübergestellt. So, was sind die Voraussetzungen und was sind die Kennzeichen derer, die wirklich zu diesen gehören, die auch diese Voraussetzungen erfüllt haben? Woran kann man erkennen, dass jemand diese Voraussetzungen hat? Das sind die Seligpreisungen. So, dem folgt zweiter Teil, zweite einleitende Lehre. Habt ihr auch alle im Ohr? Wir sollen das Salz und das Licht dieser Welt, oder anderen das Licht Doch, das Licht und das Salz sein. Richtig? Kennen wir alles. Das ist das Schöne. All das wissen wir. Aber das gehört zu dem zweiten, ist eine zweite einleitende Lehre. Und um was geht es da? Es geht darum, was ist das Ziel von allem? Was ist das Ziel von diesem Weg? Was ist das Ziel von dem Reich Gottes? Um was geht es? Warum? Es geht darum, nämlich, dass wir Licht und Salz sein sollen. Das ist das Ziel. Kapitel 5, Verse 13 bis 16. Unser Zugang, unser Ziel. Dem folgt eine weitere einleitende Lehre. Und dann sagt Jesus, und was ist der Maßstab? Um reinzukommen, um Licht und Salz zu sein. Was ist der Maßstab? Und er sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, das Schriftgelehrten Pharisäer, weder Zugang noch Licht. So, die ersten drei einleitenden Lehren heißt, unser Zugang, unser Ziel und unser Maßstab. Und das ist chiastisch. Das heißt, nicht nur die Bergpredigt ist so aufgebaut, das läuft auf zu, sondern allein die drei einleitenden Predigten sind chiastisch. Das heißt, das wird in die Mitte gestellt. Ihr sollt Salz und Licht sein. Die Verantwortung. Was ist unsere Verantwortung? Licht und Salz der Welt zu sein. Denn wisst ihr warum? Können wir was da zum Zugang beitragen? Können wir etwas zu der Gerechtigkeit beitragen? Was ist unsere Verantwortung? Zugang zu machen? Nee. Und ist unsere Verantwortung, eine Gerechtigkeit zu schaffen? Nee. Aber was ist unsere Verantwortung? Das zu leben. Das ist die Verantwortung. Das wird ins Zentrum gestellt. Wir sind Licht und wir sind Salz dieser Welt. Dazu hat er uns berufen. Dazu sind wir glückselig und beneiden. Dazu hat er uns erwählt. Unsere Berufung wird im Mittelpunkt gestellt. Ob wir es im Mittelpunkt sehen, ob haben wollen, egal. Die Schrift stellt in die Mitte, zumindest von der Einleitenden. Das heißt, wenn ich drei einleitende Predigten über die Bergpredigt halten müsste, dann was ist das Zentrum, was ist die Hauptbotschaft? Das. Okay? Versteht ihr, was ich meine? Es geht weiter. Dann kommt das Hauptteil. Ich habe jetzt bewusst ihn nicht hier reingeschoben, weil es aber von der Logik so wäre, einfach um euch diese Teile abzugrenzen. Vielleicht seht ihr es gleich, warum ich es nicht gemacht habe. Die drei Hauptworte werde ich euch gleich nochmal, nicht gleich heute Abend zeigen. Gleich ist Mittagspause, nehme ich schon. Schaut mal. Jetzt folgen nach dem Hauptteil, der ist wiederum zu gliedern, der ist wieder zu entfalten, aber ich möchte euch nur die drei einleitende und drei abschließende Lehrteile zeigen. Dem folgen drei abschließende Lehrteile. Und zwar ebenfalls. Es geht darum, die enge und die breite Pforte. So, Jesus schließt ab den Hauptteil, indem er sagt, okay, er zeigt uns, was ist der wahre Weg. So, am Anfang was ist unser Zugang? Jetzt geht es darum, was ist unser Weg? Und er zeigt uns den wahren Weg und das ist diese enge Pforte, was sie auch bedeutet. Dann geht er weiter und sagt, echte und falsche Frucht. Kapitel 7, Vers 15 bis 23, da geht es darum, in diesem Zusammenhang, wer sind die Echten und wer sind die Falschen? Nicht jeder, der Herr, Herr sagt, diesen Text, der wird ja so oft zitiert, davon gehe ich aus, dass ihr kennt. Um was geht es da? Was ist der wahre Glaube? Wer ist echt und wer ist nicht echt? Und woran erkennt man, ob jemand echt ist und jemand echt ist?
Der tut, was Jesus sagt.
Der tut, was Jesus sagt, an der Frucht. An der Frucht wird man es erkennen. So, das wird in die Mitte gestellt. Echte und falsche Frucht. Und dann kommt die dritte abschließende Rede und er sagt, was ist guter und schlechter Boden? So, wahres Fundament. Die drei abschließenden Reden behandeln, was ist der wahre Weg, was ist der wahre Glaube und was ist das wahre Fundament? Das ist die Rückschlussfolgerung aus diesem Hauptteil. Er beginnt dann und sagt, unser Zugang, unser Ziel, unser Maßstab. Dann geht er und am Ende sagt, okay, das ist der wahre Weg, das ist der wahre Glaube und das ist das wahre Fundament. Und hier steht in der Mitte etwas. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist der Weg, das ist der Glaube und das ist das Fundament. Und das wird gegenübergestellt. So können wir sagen, guck mal, diese Dinge werden gegenüber diesem gestellt. Was sind die Hauptteile? Salz der Welt zu sein, indem man echt ist. Wie kann man Salz, wie kann man das Licht in dieser Welt sein? Indem man echt ist. Von falschen Früchten, die wird niemand schmecken. Was ist, wenn das Salz fade wird? Wenn es nicht salzt, funktioniert nicht. Ja, wie kann Salz nicht funktionieren, wenn Salz nicht Salz ist? Wenn es nämlich vermengt ist, wenn es nicht echt ist, wenn es nicht rein ist. Wenn chemische, wie nennt man das? Ja, chemische Sachen da drin sind und dann Salz fade wird, Salz nicht mehr. Das hat was mit Echtsein zu tun. Licht kann es nur sein, wenn du echt bist. Salz kann es nur sein, wenn du echt bist. Könnt ihr mir da folgen? Das ist, versteht ihr, warum ich sage, chiastischer Aufbau? Ich weiß nicht, ich kann heute eure Gesichter nicht deuten. Wenn ihr mir in der Pause nicht sagen würdet, ja doch, ist gut, dann würde ich nicht wissen, ob es gut ist. Wie herrlich ist das aufgebaut, oder? Und dann kommt eben das Nachwort, kommt Abschluss. Das heißt, drei Predigten hier führen hin, führen weg. Beziehungsweise, die führen uns dahin und die erklären uns, chiastisch läuft so darauf zu, dann betrachten wir das und dann führt es von dahin, führt es wieder weg und dann sagt ihr, okay, alles klar, was ist wichtig, dass ihr wisst? Okay? Gut? Ne? Ihr wisst noch nicht, ob es gut ist, gell? So. Das ist die innere Logik, das ist die Seligpreisung im Kontext der Bergpredigt. Das heißt, ich muss wissen, wo befinde ich mich da. Und für mich als Ausleger und als Prediger, bevor ich in die einzelnen Seligpreisungen gehe, da muss ich wissen, wo, über was rede ich hier. Und über was rede ich da? Was ist unser Zugang? Und zu was? Zu welchem Zugang? Ich muss doch verstehen, ich rede von diesem Zugang zu diesem, zu der vollkommenen Gerechtigkeit, zu dem Gesetz Christi. Wie bekomme ich Zugang zu diesen 10 Worten Jesu? So, das ist mein Zugang. Dann begreife ich, im Kontext von diesem, dann, ich brauche einen Zugang, um mein Ziel zu erreichen, nämlich Licht, Salz zu sein. Was brauche ich dazu? Ich brauche eine Gerechtigkeit. Und wo finde ich diese Gerechtigkeit? Voilà. Hier ist sie. Da ist die Gerechtigkeit. Und wie wird sie angewandt? Es hat was mit einer Nebenfrucht zu tun, es hat was mit der echten Frucht zu tun, oder es hat was mit dem echten Boden zu tun. So. Okay? Was erwartet euch morgen? Ne, heute Abend, gell? Heute Abend. Dann mache ich das gleiche wie hier, nur mit diesen 10 Worten. Und wisst ihr, was machen wir? Dann stelle ich diese 10 Worte gegenüber den 10 Worten von Mose. Und dann werden wir da auch einiges entdecken. Und dann können wir morgen früh in die Selbstweisung schauen. Dann sind wir so weit, dass wir die Funktion im Kontext begreifen.